Radio Lotte, Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
Ja, ich habe das Kopfnicken vernommen und darf Sie herzlich begrüßen zu unserem letzten Abend dieser umfangreichen Reihe Avantgardistinnen der 20er und 30er Jahre im östlichen Europa. Und ich habe ja schon mehrfach erzählt, dass ich diese Reihe letztes Jahr schon ersonnen hatte, aber wir sie aus Anlass des russischen Angriffskrieges dann erweitert haben auf aktuelle Bezüge aus dem Blickwinkel der Literatur, aber doch in die gegenwärtige Situation auch zu schauen. Eine russische Referentin war schon da. Jetzt habe ich das Vergnügen, Frau Dr. Halina Petrosaniak zu begrüßen, die sowohl als Lyrikerin hier ist, uns aber auch Auskunft gibt über die Situation ihres Landes. Und ich freue mich, dass sie heute Abend hier ist.
Schönen guten Abend. Dankeschön, liebe Ulrike, für die Einladung. Das ist sehr wichtig für mich, dass ich heute hier sprechen kann über mein Land und auch zum Teil in meiner Sprache. Und ich bin heute offen für Ihre Fragen. Bitte alles, was Sie interessiert, können Sie dann am Ende der Veranstaltung fragen. Ich versuche es zu beantworten und wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Wir haben ja diese Reihe überhaupt erst möglich gemacht durch die wunderbare Zusammenarbeit hier mit dem Haus der Weimarer Republik in Kombination mit der Literarischen Gesellschaft Thüringen und der Landeszentrale für politische Bildung. Ohne die wäre das alles gar nicht machbar und finanzierbar gewesen. Auch organisiert worden ist es wunderbar. Herzlichen Dank dafür. Und ich darf mich noch kurz vorstellen, Ulrike Müller. Ich lese jetzt nicht meine Biografie aus der Vorlage ab. Das entringt sich meinem überhitzten Gehirn gerade noch, dass ich Ihnen sage, ich bin Literaturwissenschaftlerin, Musikerin, mache Veranstaltungsreihen mit Frauenschwerpunkt und in diesem Rahmen war es ganz wunderbar, Frau Petrosaniak zu gewinnen für diese Reihe. Ich werde aber Ihre Kurzbiografie ablesen und dann erfahren wir im Laufe der Lesung mehr über Sie. Geboren 1969 im Dorf Cheromochna, Region Ivano-Frankivsk, in der Ukraine. Seit 2016 wohnend in der Schweiz nahe Basel. In Ivano-Frankivsk war sie bis dahin als Literaturwissenschaftlerin, Übersetzerin und Autorin tätig, promovierte über Josef Roth. Halina Petrosaniak gehört in den 90er Jahren zur unabhängigen Gruppe für neue Lyrik, Stanislauer Phänomen. Davor muss man wissen, Stanislau ist der andere Städtename für Ivano-Frankivsk in der Ukraine. Heute ist sie eine der bedeutendsten ukrainischen Lyrikerinnen. Ihre Gedichte wurden ins Französische, Polnische, Englische, Russische und Weißrussische übersetzt, ins Deutsche unter anderem von Elke Erb. Bedeutend sind ebenso ihre eigenen Übersetzungen aus dem Deutschen, darunter Soma Morgensterns Autobiografie in einer anderen Zeit, Jugendjahre in Ostgalizien 2019. Im Zentrum der heutigen Lesung steht der Lyrikband Exophonien, so, den es hier natürlich dann auch zu erwerben gibt. Und erscheint in einem Schweizer Verlag in einer Reihe der Essays Agité. Vielleicht magst du sagen, was heißt das eigentlich? Ist das die aufgeregten Essays oder was heißt das?
Ja, das ist so eine Reihe, die der Verlag gerade macht seit einer Zeit. Und ich weiß nicht, wieso sie entschieden haben, dass mein Buch, obwohl das eigentlich Dichtung ist, in dieser Essay es passt. Aber das war die Entscheidung des Verlags und ich habe das so genommen.
Ja, wunderbar ist, dass sozusagen den sprachlichen Formen zugetraut wird, sich auch auf Nachbargebieten zu betätigen. Und Essays in lyrischer Form ist doch großartig.
Ja. Ja.
Ich darf dich ja bitten, zur Eröffnung schon mal was zu lesen und dann sage ich noch was, wie wir es ungefähr machen werden.
Ich lese gerne zuerst aus diesem Buch. Das sind meistens oder zum Teil Gedichte, die schon früher entstanden sind, und zwar einige vor 20 Jahren, einige vor 10, 8 Jahren. Und dann am Ende der Lesung lese ich ganz aktuelle Gedichte, die vor einigen Monaten und Wochen entstanden sind. Ich beginne gerne mit einem Gedicht auf Ukrainisch. Das ist schon früher geschrieben und es geht um einen der ersten meinen Inspirationsorte sozusagen, Genius Loci, wo ja die Orte inspirieren, ja, und in Weimar sehen wir das besonders ausdrücklich auch. Вдихаючи запах хвої у тих краях, де суворість гір перевершує силу і щирість їх краси і шляхетності, я, перелітний птах, забуваю дорогу в вирій. Гірська місцевість – пастка для часу. Він тут безсило у відчаї опускає руки. Тому померлі, воскреснувши, не побачать ніяких змін, крім сивин у волосі внуків. Гірська місцевість – пастка для часу. Він тут безсило у відчаї опускає руки. Вітер хори замерзлих дерев провокує наспів, повний туги, як звук флояри. І мене, мовчазного птаха, чий голос звір, напевно, лиш чує, блукаючи в хащах з ніччю, не пускає зловісна велич і безсилля гір, що здаються колесами, вгрузлими в потойбіччя. Dieses Gedicht gerne auf Deutsch übersetzt. Die Übersetzung kommt eben von Elke Erb und Olga Martinova. Den Geruch der Nadelbäume atmend in diesem Land, wo die Rauheit der Berge stärker ist als die Kraft und die Aufrichtigkeit ihrer Schönheit und ihres Adels, vergesse, Zugvogel, ich den Weg in die warmen Länder. Eine Falle ist diese Berglandschaft für die Zeit, die keine Kraft mehr hat und aufgibt ohne Hoffnung. Selbst die Toten, wenn sie auferstehen, sehen keine Veränderung. Ergraut nur sind die Schöpfe der Enkel. Die Kälte, die Herde der Tage behütend, lässt uns das Leben nicht als unschätzbare Gabe empfinden. Der Wind reizt die froststarren Bäume zu singen im Chor und in traurigen Tönen wie jenen der Floyara-Flöte. Mich, den schweigsamen Vogel, dessen Stimme vielleicht ein nachts durch das Dickicht streifendes Tier vernimmt, hält zurück die unheilkündende Größe und Ohnmacht der Berge, die wie Zahnräder greifen ins Jenseits.
Jetzt haben wir uns ein bisschen eingehört, wir üben da uns einzuhören in deine Schwingung, das ist sehr schön. Wir haben verabredet, dass wir so drei kleine Teile machen mit einem Schwerpunkt, der sich auch auf die Heimatumgebung bezieht. Jetzt haben wir, glaube ich, schon die Karpaten, kann man das sagen, so ein bisschen im Blick gehabt in dem Gedicht. Und wir wollen da aber im Einzelnen gar nicht dran rumpiksen und sägen und hämmern, sondern uns das schön vorlesen lassen. Und dann gibt's einen weiteren Teil, wo ich ein bisschen auf die Literaturgeschichte und die ukrainische Geschichte zu sprechen kommen will, wir im Gespräch dazu. Und dann gibt's den zornigen Teil über die Gegenwartssituation. Vielleicht können wir es so sagen.
Ja, weil das ist eigentlich das Hauptthema für mich, sowie auch für alle Ukrainerinnen und Ukrainer. Das ist das Wichtigste und man muss das vor allem ansprechen, was heute passiert in meinem Land, und wir machen das heute auch.
Wir machen das unbedingt. Wir haben uns auch schon ausgetauscht drüber in unserem Mailwechsel. Das war sehr schön, dass wir eigentlich auch schon Vorgespräche hatten, weil ich habe durch Frau Petrosaniak auch erstmal etwas über ukrainische Literaturgeschichte erfahren. Es war vorher ja hier wenig bekannt, fast. Also ich habe einen Schnellkurs durchlaufen und möchte das gerne noch vertiefen. Sie hat mir auch gesagt, was man überhaupt bekommen kann, und das gab es nur antiquarisch: Die Ukraine im Spiegel ihrer Literatur, Anna-Halja Horbatsch. Und so muss man sich's noch ein bisschen zusammentüfteln, aber es wird allmählich mehr, so dass wir uns auch auseinandersetzen können. Ja, dann würden wir weitermachen und du schließt dann den Teil ab, wann du möchtest, diesen ersten Teil.
Das ist eben nicht zufällig, dass es so wenig gibt zum Thema Ukraine allgemein und auch die ukrainische Kultur und Literatur. Das ist kein Zufall. Unsere ukrainische Nachbarn aus Norden haben immer schon seit vielen Jahrhunderten, eigentlich im letzten Jahrhundert und auch vorletzten, sehr viel dafür getan, dass man über die Ukraine möglichst wenig weiß in der Welt und in Westeuropa vor allem auch. Also ein Gedicht, auch zum Teil aus den Karpaten, kann man sagen. Das hat ein Motto aus der Prediger Salomo, und das heißt: Herzen hat seine Zeit, zu Herzen lassen hat seine Zeit. Wenn aus den Schluchten der Nebel steigt, wenn am verwilderten Ufer wieder geschätzt wird das reine Papier, dann komm, ich möchte die grünen Weine des huzulischen Herbstes in den kalten Gebirgskelchen teilen mit dir. Diese Einladung schlägt wie ein beringter Vogel an die Baumrinde und pulst in den Adern unbeherrscht. So streng enthalte ich mich aller Gedanken an dich, dass du in meinen Träumen unter anderen Gesichtern und Namen erscheinst. Doch den Hauch deiner Gegenwart erkenne ich, und jedes Mal, Wenn ich erwache, folge ich der Vormundschaft des Gedankens. Die Zeit, sich des Herzens zu enthalten, werde für uns dauern bis ans Ende der Zeiten. Um eine Miniatur, das heißt Don Quixote. Manchmal scheint es auch mir, dass diese Ungeheuer nur gewöhnliche Windmühlen sind. Ich habe in meiner Jugend so eine große Quelle von der Inspiration gehabt, und zwar, das war Übergang aus meinem ursprünglichen Milieu sozusagen, aus meiner Gegend in die Stadt. Und das hat, die Städte haben das dann mich weiter begleitet. Und es gibt ein paar Gedichte, die Städten gewidmet sind. Und ein davon heißt Florenz. Eine Rose im Stein, ein Schluck vom Ristretto, alle Schattierungen vom Gold, Oliven, Honig der Medici, Mattigkeit, Schauer, Durst, Begegnung, Leidenschaft, Verlust, Göttlichkeit der Proportionen, das Glück verschwenderischer Sonne, in der Kälte dann berühre ich mit dem Mund den goldenen Schnitt deines Handgelenks. Und noch ein Gedicht, bevor wir weitersprechen. Das wäre auch über eine Stadt, und das heißt Krakau. Stadt der Vögel und Nonnen mit Konturen, die dem Mythos ähnlicher sind als der Welt, vom Mittelalter gezeichnet. Und der Fluss hier so träge, dass man entgegen Heraklits These zweimal in dasselbe Wasser tauchen kann. Ich aber möchte am Ufer verbleiben, mich auflösen über den Florianska Straße, der heiligen Anna Kirchenschiff, damit du, wenn du einmal hier Halt machst, mein Liebster, meine Zärtlichkeit aufnimmst mit der Krakauer Luft. Dankeschön. Dankeschön.
Ja, es gibt noch eine Reihe schöne Stadt, Sphären, Bilder, weitere Gedichte, Prag zum Beispiel. Und erstmal soweit in diesem Teil, wo ja das Reisen schon vorkommt, aber andererseits auch Nähe zur eigenen Heimatlandschaft. Und die, ja, vielleicht können wir das verbinden mit so ein paar Fragen zu deiner Lebensgeschichte und vielleicht auch zu deiner literarischen Leidenschaft. Also haben wir vorhin gar nicht drüber geredet, wie hat es eigentlich angefangen mit dir und der Lyrik?
Ja, wie es so gewöhnlich anfängt, das Interesse an die Wörter, an Bücher war immer schon präsent. Also als Kind habe ich sehr, sehr gerne gelesen, und das war eigentlich eine der wenigen alternativen Wirklichkeiten in meiner Kindheit. Es gab noch keine Smartphone, kein Internet zum Glück, ja. Und also es hat nichts gestört zu lesen. selbst Fernsehen gab es nur bei Nachbarn. Und ja, das waren laute Vorteile. Und dann habe ich, ja, wie gesagt, dieses Interesse habe ich dann entwickelt in meinem Studium. Ich habe Literatur studiert, auch zum Teil die deutsche Literatur, also Deutsch als Fremdsprache, war mein zweites Fach an der Pädagogischen Hochschule in Ivano-Frankivsk. Und Ivano-Frankivsk war auch immer eine inspirierende Stadt im Sinn der Literatur, weil da kamen sehr viele Kulturen früher zusammen, also vor mir noch, vor der Sowjetunion, da gab es ja ukrainische Welt, polnische Welt, jüdische Welt. Und obwohl in der Sowjetunion wurde darüber nicht so viel geredet, aber diese Atmosphäre war doch da und das hat auch gewirkt.
Ja, und du hast ja dann diese Arbeit über Josef Roth geschrieben. Das finde ich nochmal interessant. Also diese Querverbindung auch zu dieser alten Herrschaftsszenerie vom Kaiserreich, wo aber ja eine gewisse Großzügigkeit war, was die Autonomie anging, gegenüber den Ruthenien, wie es hieß, ja? Kannst du vielleicht dazu was sagen?
Genau, politisch war K&K-Monarchie, zu der Galizien, also der westliche Teil der Ukraine, wo ich herkomme, gehörte ja zur K&K-Monarchie infolge der Teilung Polens im Jahre 1782, glaube ich, gab diese Teilung, eine der vielen am Ende des 18. Jahrhunderts, wo Polen zwischen drei Mächte, Reichen geteilt worden war und Galizien gehörte eben zu diesem Teil, das an der K&K ging. Aber man muss sagen, dass Galizien war ursprünglich auch nicht polnisch. Das waren Gebiete, die Polen im 14. Jahrhundert an sich von Ruthenen, Rus, Kiewer Rus, der Begriff kennt man ja, Kiewer Rus, hatte so ein Fürstentum ganz im Westen der heutigen Ukraine und dieses Fürstentum, Halytsch-Wolynien-Fürstentum, haben Polen im 14. Jahrhundert annektiert, damals war das so üblich und dann im 15., 16. Jahrhundert war das zwar polnisch, ja, aber eben sie haben das mit der Gewalt polnisch gemacht. Und natürlich, da wurden auch dann Städte gebaut, Festungen. Und Stanislau war auch so eine Festung, zwar von einer polnischen Magnaten, polnischen Besitzer gebaut, aber eben auf dem Territorium der ruthenischen von Kiewer Rus, Gebiet von Kiewer Rus, ja. Und eben Ruthenen von diesem Territorium, Ruthenen, die jetzt Ukrainer heißen, sie waren sozusagen doppelt annektiert. Zuerst von Polen. Und dann Polen wurde aufgeteilt und Galizien ging an K&K-Monarchie.
Litauen war doch auch noch da irgendwo drin, ne? Litauen war doch da auch noch.
Ja, es gab dieser großen Staat im Mittelalter, Polen, Litauen.
Genau.
Also, da waren auch Juden, die von hier, von Westen dann im 14., 15. Jahrhundert zu uns geflohen sind, auch nicht gerade von dem guten Leben, sondern deswegen, dass sie von hier vertrieben worden waren im Osten Europas, wo gerade eben noch keine richtige Städte gab und das städtische Leben erst begonnen ist. Man brauchte diese städtische Art zu leben, man brauchte Handeln, und dazu waren Juden natürlich haben perfekt gepasst, und jüdische Bevölkerung hat dann eben dazu beigetragen, dass das urbane Leben in Osteuropa und auch in Galizien dann lebendiger geworden ist, viel lebendiger.
Wir haben das letztes Mal ja auch so ein bisschen beleuchtet bei dieser Veranstaltung mit dem anderen Schwerpunkt, mit der jiddischen Sprache, wie die gekommen ist auch dorthin, in dieser Mischung dann Mittelhochdeutsch, Jüdisch und die osteuropäischen Sprachen, je nachdem, wo sie waren, sich dort hineingemischt haben. Das ist ganz, ganz spannend. Vielleicht nochmal dazu, wie in dieser, also wann es eigentlich immer Bewegungen gab, vielleicht auch sogar in der Literatur, und dann können wir ja auch mal weiterlesen, die schon sich wieder miteinander verbinden wollten. Es gab ja auch schon dieses Auseinanderfallen in diesen östlicheren Teil der Ukraine und in den westlicheren, richtig? Also wo auch, glaube ich, die Sprache nochmal oder die auch die Religionszugehörigkeit auch eine andere war.
Ja, man muss so sagen, es gibt, womit ich oft mich konfrontiere, dass es heißt, die Ukraine ist eine junge Nation, und man sagt, weil die Ukraine erst im Jahr 91 unabhängig geworden ist. Aber das ist eben etwas, was wo es große Missverständnisse gibt, weil im politischen Sinne ist vielleicht, kann man sagen, dass die Ukraine eine junge Nation ist, aber nicht im kulturellen und nicht im Sinne ethnisch und als ethnische Einheit. Die Ukraine hat sich seit vielen Jahrhunderten um ihre Staatlichkeit bemüht, und ukrainische Geschichte hat eine Kontinuität, die hier gar nicht oder nur sehr wenig bekannt ist, weil es hat eben auch eigene Gründe, und diese Gründe sind wieder mit imperiellem Russland verbunden. Das russische Imperium wollte nie Völker, die es eingenommen hat und an sich gezogen hat, nie sich emanzipieren lassen. Und die Ukraine ist eben auch so ein Fall. Ukraine gehörte, also der größte Teil der Ukraine gehörte eigentlich seit 17. Jahrhundert fest an das Moskauer Reich zuerst. Das heißt, hieß so, Russland gab es nicht noch damals, das war Moskauer Reich. Und sie haben ukrainische Gebiete, die sie gerne als Kleinrussische bezeichnet haben, an sich also abhängig gemacht. Und das ist eben im 16., 17. Jahrhundert erst passiert. Vorher gab es eine kosakische Republik, eine Art, natürlich nicht im strengen Sinn Republik, wie es heute verstehen wird, aber das war eine unabhängige Einheit, kosakische Republik auf dem Territorium der heutigen Ukraine, was wir Ukrainer als unsere Kontinuität empfinden. Die ukrainische Unabhängigkeit heute ist mit dieser kosakischen Republik verbunden, und das sind unsere Vorfahren politisch auch, nicht nur ethnisch oder und kulturell sowieso, weil die zum Beispiel die Lieder, Volkslieder, die Sprache, wie das hat eben diesen Kontinuität. Und ukrainische Lieder, die auf dem ganzen Territorium der heutigen Ukraine gesungen werden, sind für Jahrhunderte alt und sie sind für alle Ukrainer relevant sozusagen. Sie werden von allen, also diese Einheit und Kontinuität gab es schon vor mindestens 4 Jahrhunderten, 4, 5. Ja.
Also die emanzipatorischen Aufbrüche in der frühen Moderne haben ja oft ihre Anfänge in den Befreiungsbewegungen des 19. Jahrhunderts und also wir kennen es von Griechenland, wir kennen es auch nochmal von Polen, wir kennen es aus Italien, Tirol und so weiter und gibt es sozusagen auch dann am Anfang des 20. Jahrhunderts schon so etwas wie wieder dieses Bedürfnis des Miteinander einen Staat gründen Wollens?
Ja, natürlich, natürlich. Ja. Das war, diese Idee hat nie Ukraine verlassen. Also sie war immer da und eben der 19. Im 19. Jahrhundert war es ziemlich dunkel, weil das Russische Reich war sehr stark und aggressiv, aber trotzdem hat die ukrainische Idee überlebt und die Kultur sowieso. Es gab die ukrainische Literatur, also unsere klassische Literatur, zum Beispiel Lesya Ukrainka, eine Frau übrigens, schon im 19. Jahrhundert begonnen, und Taras Schewtschenko, der schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf Ukrainisch in dieser düsteren Zeit des russischen Imperiums geschrieben hat und wo es übrigens verboten, die ukrainische Sprache wurde endlich verboten vom Zaren, vom russischen Zaren. Es wurde sogar einen Erlass hier in Deutschland unterschrieben, in Bad Ems vom Zaren Alexander. Und in diesem Erlass hieß es, Ukrainisch im öffentlichen Raum und auch in der Literatur, im schriftlichen Bereich verbieten. Also es sollte nur die Sprache der Unterschichten bleiben, weil schon damals hat Imperium diese Gefahr gespürt. Und dann natürlich gab es die richtige Bewegung schon in der Zeit des Ersten Weltkrieges, ja, natürlich, und nach dem Krieg. Es gab große Kämpfe, es gab die Idee der Unabhängigkeit. Leider ist es nicht gelungen, weil zu viele Kräfte gab es da und die russische Seite und dieses Postimperielle damals war doch stärker und die ukrainische Bewegung wurde dann einfach unterdrückt, aber die Idee natürlich.
Genau, dann kommen wir schon in die Zeit, um die wir uns ja auch eigentlich immer ein bisschen drehen, bevor wir in die Gegenwart kommen, aber dazu könntest du doch vorher mal wieder ein paar Gedichte lesen.
Genau, gerne. Mein Lehrer, Meister in der Sprache des Schweigens, subtiler Antirhetorik, des Misstrauens am Laut der Stimme, die den Abstand überwinden will, indem sie ihn hoffnungslos macht. Auf deine Lehre habe ich vertraut. Und dennoch, aus Angst, die Nichtperfektion meines Schweigens preiszugeben oder aus alter Gewohnheit, zu viele Worte zu machen, verfalle ich wieder der Versuchung, mit dir zu sprechen, mein Freund, mit dir zu reden. Gut möglich, dass uns Schiffbrüchige ein fremdes Ufer aufnimmt, wo das Bemühen der Stimme keinen Laut hervorbringt. Ganz abgesehen davon, dass uns von jetzt an zu beiden Seiten Raum gegeben ist, mehr als genug für das Schweigen. Dankeschön. Das Gedicht heißt Glauben. Es gibt so einen Zyklus, Glaube heißt es. Ein Zyklus Glaube, Hoffnung, Liebe. Und jetzt Glaube. Ausgehungert wie ein Windhund, ulkig in seiner Extravaganz und andersherum. Manche achten ihn, er sei der uneheliche Sohn der Wahrheit. Manche hassen ihn, er sei der Liebhaber der Lüge. Er lässt sich nicht für immer zähmen, schon gar nicht vermählen. Er ist beider Liebhaber, sowohl der Tatsache als auch der Lüge. Er verlässt dich plötzlich zu deiner besten Zeit. Willst du ihn, renn ihm nach. Willst du nicht, komm ohne ihn zurecht. Ein Gedicht, das vor 8 Jahren geschrieben worden war, als gerade der Krieg in Donbass begonnen ist. Und damals haben viele nicht verstanden, was eigentlich passiert. Und viele haben gesagt, das ist der Bürgerkrieg, der in der Ukraine ausgebrochen ist. Aber das stimmt nicht und jetzt sieht man das ganz eindeutig. Damals hieß es, lange Zeit haben sogar die Sicherheitsorganisationen aus den westlichen Ländern nicht gemerkt, dass es da Russen gibt. Und lange Zeit haben sie gesagt, nein, es gibt da keine Russen. Sie gab es schon am Anfang und sie haben das alles verursacht. Und damals habe ich eben dieses Gedicht geschrieben. Du sollst dich nicht wehren. Das ist überholt, sagen die Nachbarn zu ihr. Jene, denen näher zu kommen, sie sich bemühte. Du sollst nicht stöhnen und schon gar nicht heulen, während du blutest. Das ist ein unerhörter Archaismus, noch dazu unästhetisch, sagen die, von denen sie Hilfe erwartete. Sei gescheit, lass dich nett lächelnd in Stücke zerreißen und vergiss alles. Das würden wir tun, wären wir du. Sicher, ganz sicher. Dankeschön. Und noch ein Gedicht aus dieser Zeit, so 8 Jahre alt. Der Sommer war kalt. Sie trug Halbschuhe, geschnürt ohne Absatz. Im Osten ihres Landes wütete der Krieg. Die Getöteten entpuppten sich oft als Freunde von Freunden oder Bekannten. Der Sommer war kalt, die Frau zog einen Sohn groß. Sie liebte es, von ihrem Fenster auf die Türme der Stadt zu schauen. Die Art zu leben heilte alle Wunden und jede Schuld. Das Leben gewann an Wert. Sie wurde 44. In diesem Alter hat man gelernt, Unvollkommenheit zu lieben. Zieht dem Aufbegehren häufiger Unterordnung vor und trinkt kaltes Quellwasser, nicht Wein, dafür mit bisher unbekanntem Genuss. Ein Tropfen im Meer erlangt Kostbarkeit, wenn die Meere versiegen. Die Welle, einst vorhandene Ufer, nicht mehr erreichen. Segelschiffe verschwinden und Korallenberge sich erheben. Und den Sommer, auch wenn noch so kalt, nimmst du an als Geschenk der Geschenke. Das wäre. Dankeschön.
Ja, Lyrik ist immer so schnell vorbei, ja? Ich möchte das immer ein bisschen festhalten. Ich jedenfalls. Wir haben ja vorhin eigentlich abgebrochen und vielleicht können wir wieder anknüpfen an dieses Thema, was die Biografien in der Literatur auch mit der Geschichte zu tun haben und wie sich deine dann da hinein verflechtet, Pflicht. Hast du das Gefühl, du befindest dich auch in einer ukrainischen Schreibtradition, vielleicht auch der Frauen? Du hast ja durchaus einen Blick auch auf dieses Thema. Vielleicht mag ich dich so fragen, ja.
Auf jeden Fall. Es hat mir immer sehr leid getan, dass es nur wenige Ukrainerinnen und Ukrainer oder gar keine aus der Vergangenheit breit bekannt sind und im deutschsprachigen Raum auch, weil es hieß, sobald irgendwelche Frauen von Osten nach Westen gekommen sind, nach Deutschland oder in die Schweiz, dann hieß es, sie seien Russinnen oder Polinnen, so pauschal. Dabei zwischen Russinnen gab es sehr viele Judinnen aus dem russischen Imperium. Also das waren keine Russinnen im Sinne ethnischer Gruppe, sondern Judinnen, die oft privilegierter waren im Sinne der Ausbildung und auch materiell. Und sie konnten es sich leisten, nach Westen zu gehen, zum Studieren. Das war zum Beispiel der Fall von Rosa Luxemburg auch. Das war keine Russin, sondern eine jüdische Frau, ja, aus dem Imperium, ja. Und ganz viele andere auch zum Beispiel Lou Salome im 19. Jahrhundert, man sagt, oh, eine geheimnisvolle Russin. Dabei war sie keine Russin. Sie hat in Sankt Petersburg gelebt, ihre Familie, aber Russin war sie nicht. Sie hat eine deutschen Elternteil gehabt und noch etwas, aber auf jeden Fall keine russische Familie war das. Und Lou Salome ist gerade auch kein russischer Name, oder? Aber allgemein gilt sie als eine Russin. Ja? Und ganz viele Frauen genauso. Die kamen aus Imperium, aber nicht waren eben nicht immer Russinnen. Gut, es gab auch ein paar Russinnen dabei, aber. Und die, die aus der Ukraine kamen, hießen wieder Polinnen, wenn sie nicht aus dem.
Ich habe das, ja, genau, die genau, gesagt, mit dieser genau. einen Ginchanka, genau. ja. Die,
genau, ja. zum Beispiel, ja. Also es gab keine politische Ukraine, also es gab keine Ukrainerinnen und Ukrainer, es gab nur Polinnen und Russinnen, ja. Da, merken Sie das, wie es, wie diese Wahrnehmung, wenn man die Nation nur wahrnimmt, wenn diese Nation politisch ist, quasi einen Staat hat, wie es die Welt verzerrt, wie es das Bild der Welt total verzerrt. Und wir leben dann in diesem in dieser verzerrten Welt und sehr viele profitieren davon. Zum Beispiel, ich will sogar diesen Namen nicht nennen, Sie wissen wer. Und eben, es gab ukrainische Frauen, die eben Ukrainerinnen waren und schon im 19. Jahrhundert nach Westen gingen zum Studium. Und das war zum Beispiel Okunewska, ja. Ja, nach Wien oder auch in die Schweiz, in mhm. Zürich, weil ja. in Zürich gab es diese ja. Möglichkeit, ja, ja. ja Frauenstudium. Ja. Und Sofia Okunewska zum Beispiel und Natalia Kobrenska, zwei Ukrainerinnen aus Galizien, die waren in Zürich an der Uni schon 1884 und dann in 90er Jahren der 19. Jahrhundert gewesen. Natürlich galten sie da als Polinnen, weil sie waren aus dem polnischen Teil der Ukraine, die es politisch nicht gab. Ja? Aber in der ukrainischen Literatur gab es diese Stimmen auch schon im 19. Jahrhundert gegeben. Und das ist Olga Kobylanska, eine Autorin aus Czernowitz, die auch im Jahre, ich glaube, sie ist geboren in 60er Jahren des 19. Jahrhunderts und sie hat schon am Ende des Jahrhunderts viel aktiv gearbeitet als Autorin und am Anfang des 20. ist sie gestorben. Und dann auch Lesja Ukrainka, die mhm. kam eben aus der Zentralukraine und hat auch, sie ist geboren 1870, das heißt auch das wichtigste Zeit ihrer Tätigkeit war noch im 19. Jahrhundert gewesen. Und sie waren durchaus emanzipierte, ja, ausgebildete ja, ja. und feministische Frauen gewesen.
Ja, das fand ich auch. Es gibt sowas Ähnliches auch in der tschechischen Geschichte, also wo ich Frauenrechtlerinnen entdeckt habe, von denen ich noch nie was gehört hatte. Ja. Und wenn man das jetzt weiterführt, 20er, 30er Jahre, was ja immer für die, auch für dieses Haus gerade interessant ist, Zeit. Was passiert überall woanders, während die Weimarer Republik da ist? Kommen wir ja schon hinein in diese dramatischen Lebensläufe der Schriftstellerinnen. Ich habe nur so einige entdecken können, die in Lviv gewirkt haben. Und da ist für mich immer die Frage, was hat denn diese Dramatik in der Literatur mit der gegenwärtigen Situation zu tun? Und vielleicht können wir jetzt ja auch auf die Gegenwart kommen. Und aber fühlst du dich sozusagen da auch mit diesem Thema, du nennst es Exophonien, ja? Das Thema ist Exil, wenn man dann da überlebt. Es ist natürlich noch grausamer und brutaler in den Geschichtsverläufen. Mal eben schnell erschossen, mal eben von den Nazis oder auch in russischer Verfolgung in diesem Widerstand. Inzwischen dann in den 40er Jahren. Und ja, mich ist immer die Frage, was nimmst du heute wahr an Strukturen? Was sind da für Verbindungen? Aber ja.
Ja, das ist schrecklich, das, aber ich glaube, das wiederholt sich irgendwie in einer anderen Form. Und ich würde sagen, sogar die Russen, die Nachfolger von der sowjetischen Regime sind, sie haben sehr vieles dann noch übernommen beim Nationalsozialisten. Und schon diese Rhetorik, die jetzt hochkommt, und diese lächerliche Entnazifizierung und so weiter, das ist ja die Rhetorik des Nationalsozialismus, ja umgekehrt natürlich ein bisschen, aber in ihrer Verrücktheit und in ihrer Bösheit und so weiter, das kann man durchaus vergleichen.
Aber es gibt doch ja auch, das war ja das Thema auch, als unsere russische Menschenrechtlerin zu Besuch war, es gibt ja genau auch diese oppositionelle Seite, die im eigenen Land unter die Räder kommen, natürlich, im Stalinismus und so weiter. Und ich finde, das ist sozusagen nationengrenzenüberschreitend, spielen sich diese Dramen ab, auch in Russland, auch in Polen, in der Ukraine, dann ist es die Tatarische Republik, dann ist es plötzlich, also die Gebiete sind eigentlich pausenlos in Bewegung durch verschiedene imperialistische Übergrifflichkeiten. Ich höre lauter Stimmen in verschiedenen Sprachen reden und ich glaube, dass die Literatur auch nicht so einzugrenzen ist auf so eine Nation. Ja, so vielleicht.
Also Literatur kann jetzt nicht so viel, würde ich sagen. Sie kann nur informieren und Zeugnisse ablegen. Also ich glaube nicht, dass Literatur jetzt etwas Wichtiges bewirken kann in der Ukraine selbst. Die Literatur kann nicht gegen Raketen kämpfen, nicht gegen Panzer gehen, man kann nicht mit dem Gedicht etwas dagegen tun, aber was man tun kann, vielleicht überzeugen, dass die Ukraine
ist.
Ja, Ukraine ist da, ukrainische Kultur ist da und wir sind die Menschen, die auch wie alle anderen eigenes Leben leben möchten und das Recht dafür natürlich haben. Und das muss man dem Böse, die dieses Recht uns nehmen will, müssen alle sich widerstellen, nicht nur die Ukraine selbst, weil dann sind jemand andere an der Reihe. Wenn die Ukraine jetzt aufgegeben sein wird von die ganze Welt, wenn wir einfach nicht hinschauen wollen, dann kommt jemand anderer an die Reihe. Und das hat Putin schon mehrmals gezeigt. Die Ukraine ist nicht die erste, die leidet in den letzten 20 Jahren an die Regime in Russland. Es ist Ähnliches in einem kleineren Ausmaß schon in Georgien passiert. Es ist Ähnliches in Syrien passiert, in einem anderen ein bisschen Zusammenhang, aber durchaus von Russen. Diese Städte wurden kaputt gemacht. Es ist Schreckliches mit Tschetschenien passiert, wo alle damals noch etwas dagegen tun mussten, damals vor 20 Jahren eigentlich. Und es wurde nicht gemacht. Und was danach passiert ist, ist die Folge davon, dass alle damals das verschluckt haben, einfach was Russland mit Tschetschenien gemacht hat. Und übrigens, was heißt Russland? Russland heißt ein Kern von, also Moskowiten, Moskauer Reich, dass alle rumherum viele Völker dann an sich einfach annektiert hat. Und Russland ist auch ein Imperium an sich. Russland, das sind Buryaten, Udmurten, Tschetschenen, Dagestaner, Komis. Und das sind keine Slawen. Das sind keine Christen, also nicht alle Tschetschenen sind nicht Christen, Dagestaner sind nicht Christen.
Das meinte ich auch vorhin mit diesem, man kann das nicht einfach unter einen Begriff fassen, also auch das nicht. Ich höre verschiedene Sprachen, ich sehe verschiedene kulturelle Gewohnheiten.
Also gerade nicht, da hört man nicht verschiedene Sprachen, Ulrike, weil keine Sprache hat da mehr Platz, außer dem Russischen. Keine Sprache hat Platz mehr in Russland. Diese Völker sind völlig assimiliert, und zwar mit Zwang. Und zwar so, dass ihre Kulturen wurden ausgelacht, klein gemacht, die Sprachen auf jedem Schritt und Tritt ausgelacht und klein gemacht, so dass die Menschen sich nicht mehr trauen. Hast du je Jakutisch gehört oder Udmurtisch oder Baschkirisch oder so etwas? Tatarisch? Nein. Alle sprechen Russisch. Nur eine Sprache gilt in Russland als Amtssprache. Also, das spricht.
Es gab aber den Moment 1991 und noch kurz. Du bist da eigentlich neu aufgebrochen als Lyrikerin. Warst in einer Lyrikgruppe. Das war doch auch eine Befreiung, eine Befreiungszeit für erstmal.
Ja, 91, ja, das war dieser Hauch der Freiheit, wo man vor allem alles lesen durfte, was früher nicht zugänglich war. Viele Bücher waren in der Sowjetunion einfach nicht da, sie wurden nicht übersetzt, zum Beispiel Kafka oder diese Literatur, Joyce, Weltliteratur, das galt alles als Dekadenz und Verfall. Und das wurde gar nicht, das nicht zugänglich einfach. Und schreiben durfte man auch nicht alles, was man wollte. Natürlich, es gab dieser sozialistische Realismus, und in diesem Rahmen sollte man sich bewegen. Und wenn es plötzlich weg war, diese Freiheit, das war schon überwältigend. Und da war ich Studentin noch, und dann bin ich in diesen Kreis gekommen von jungen und auch freien Schriftstellern, die über diesen Rahmen hinaus dann ihre Werke geschrieben haben. Das war, sie haben auch mit Karnevalspiel ein bisschen Burlesque begonnen, was eben eher unüblich war im sozialistischen Realismus.
Also deine jetzige Situation ist ja die, dass du eigentlich ja im Grunde sich die Ohnmacht verstärkt, weil du nicht im eigenen Land bist und zugucken musst, und deswegen will ich jetzt die zornigen Gedichte hören.
Ja, die Gedichte sind in den letzten Wochen entstanden. Ich beginne vielleicht mit Neutralität. Neutralität. Also das heißt, das Gedicht heißt so. Neutralität. Er taucht geheim auf, meistens in der Nacht. Er verbreitet einen Gestank vom Schweiß und Eiter der fremden Wunden. Auf seiner Kleidung und auf den Händen gibt es seltsame rote Flecken zu sehen. Aus seiner Tasche holt er einen Diamantenring und wischt ihn am Hemd ab. Etwas Unheimliches flimmert in seinem Lächeln, wenn er dir den Ring überreicht. Du willst etwas fragen, die Worte aber bleiben dir in der Kehle stecken. Schweigend nimmst du den Ring und steckst ihn an deinen Finger. Was geht es dich an, wo er ihn her hat? Was gehen dich die Blutflecken an? Er ist nicht dein Ehemann, und wenn man genauer hinschaut, sogar kein Freund. Du bist ja neutral. Dankeschön. Und dieses Gedicht ist entstanden in Basel nach einem Gottesdienst. Das war Ostergottesdienst. Und was hier beschrieben ist, ist wirklich passiert. Heute gab es einen Ostergottesdienst. Unsere Ostern in der Kirche von einem fremden Land. Hinter meinem Rücken sagte plötzlich eine Frau zu einer anderen: Ich komme aus Bucha. Christus ist auferstanden, den Tod durch den Tod besiegt. 10 Tage saßen wir in einem Keller. Unsere Freunde wurden am ersten Tag aus einem Panzer erschossen. Die Nachbarin wurde vergewaltigt vor den Augen ihres minderjährigen Sohnes. Christus ist auferstanden, den Tod durch den Tod besiegt. Irgendwann am Abend, als die Schießerei aufhörte, ist es uns gelungen zu fliehen. Unterwegs sahen wir von Kugeln durchgeschossene Autos und getötete Menschen darin. Christus ist auferstanden. Ich komme aus Bucha, den Tod durch den Tod besiegt. Es wird gesagt, Hunnen seien in der Tiefe der Geschichte versunken. Es stimmt aber nicht. Sind das nicht Sie, die im Zeitalter der Superintelligenz Städte und Dörfer meines Landes plündern, Hunde essen, Frauen und Kinder vergewaltigen und töten? Ist es nicht der Hunnenschamane, der seine Knechte belohnt für ihre Verbrechen und gleichzeitig das Lasso der Angst und der Unfreiheit am Hals des neuen Roms festzieht? Das lichte Herr beschützt das eigene Land und wird so für die Hunnen zur Peitsche Gottes. Ein Storch mit einem angebrannten Flügel, mit einer Spur vom Blut auf weißem Köpfchen, erstarrt und regungslos, wie eingewachsen, steht in der Mitte des verbrannten Feldes, wo gestern noch im Wind die Ähren wogten der ukrainischen, des heiligen Getreides. Du schaust ihn an. Ist er real? Ein Traum? Du tastest an die angebrannten Ähren. durch Ruß erscheint lebhaftes Korn. Das weckt dich auf. Das Saatgut auf der Hand, es lebt und seine Wärme nicht vom bösen Feuerteufel stammt. Der Storch lässt los die angebrannten Federn und breitet die verzerrten Flügel aus. Doch zieht er nicht im Herbst fort in den Süden, von seinem durch den Brand zerstörten Felde, aus dem vom Feind kontaminierten Nest. Vom Sand bedeckte tödliche Minen auf Kinderspielplätzen in ukrainischen Städten. Das internationale humanitäre Recht hat sich wahrscheinlich verlaufen, irgendwo zwischen Genf und Moskau. Die Getreidekörner haben ausgetrieben zwischen Raketenbruchstücken. Ein rostiger russischer Panzer in einem ukrainischen Obstgarten inmitten der reichen Kohlernte. Tonnen CO2 und Ruß werden in die Luft ausgestoßen durch Raketen, die auf die Ukraine fallen. Wo bist du, Greta? Es ist höchste Zeit für eine internationale Klima- und Umweltschutzkonferenz in Moskau. Russland ist doch Europa, oder? Dankeschön.
Wo ich immer für mich selber darüber nachdenke, wann helfen nur noch totalitäre Mittel, um eine totalitäre Situation in Bewegung zu bringen? Und ich, wie würdest du das sagen oder sehen?
Ich würde sagen, in diesem Fall, ich bin kein kriegerischer Mensch. Sie sehen das vielleicht an mir. Ich bin keine Amazone oder... Also keine, ja. Ich bin eher Pazifistin. Aber gerade in diesem Fall, ich glaube, nur kriegerische Mittel können da Schluss machen. Und ich warte darauf, dass es so sein wird, dass nicht nur Ukraine muss das machen.
Also du erwartest weder... die grundlegenden Ideen von Fairness, die man bei Verhandlungen ja voraussetzen muss, noch dass sich an Worte gehalten wird, die mal gegeben werden, noch, also eigentlich siehst du keine Kommunikation.
Ja, es wurde versucht. Es ist nicht, es hat nicht geklappt. Wenn jemand noch meint, er kann das noch versuchen, er soll das machen. Es gab noch Papst, gab es noch nicht bei Putin. Viele sind es noch nicht probiert mit ihm. Also alle gemeinsam waren noch nicht dort. Alle Organisationen, alle, die über die Sicherheit, also die Sicherheit in der Welt oder in Europa gewährleisten müssen, waren noch nie nicht gemeinsam dort, um ihn irgendwie anders zu überzeugen. Entweder machen sie das oder machen sie das anders, aber sie sollen das machen.
Wir haben ja eine Zeile aus einem Gedicht darüber gesetzt. Ich habe keine Angst zu verlieren oder ich habe keine Angst zu verlieren. Wie gehst du mit dieser Zeile um?
Ich glaube, das ist auf die Ukraine bezogen, diese Zeile, weil die Ukraine hat keine Angst und keine Wahl auch.
Nicht zu verlieren sozusagen, nur gewinnen.
Ja.
Okay.
Also Ukraine verteidigt eigenes Haus, eigene
Existenz.
Und man es geht hier nicht um die Angst, weil entweder gibt es dich oder eben nicht. Also das ist etwas, was über die Angst hinausgeht. Gerne zum Schluss das Gedicht, das vor vielleicht 3 Jahren geschrieben worden war, aber passt sehr gut in die heutige Situation, zur heutigen Situation in der Ukraine. Rechne nicht mit meiner Zerbrechlichkeit, denn es ist die Brüchigkeit eines Steinbruches. Rechne nicht mit meiner Verletzlichkeit, denn es ist die Verletzlichkeit des Ackers. Verlasse dich nicht auf die Waffe, denn mich verwunden kann nur der, den ich liebe. Schönen herzlichen Dank. Dankeschön.
Ja, es gibt hier Bücher und diesen Gedichtband. Es gibt auch noch so einen kleinen Extraband und das alles hier zu haben. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie was mit nach Hause nehmen davon. Ich finde, es ist schon eine besondere Situation, dass wir einfach nicht mit einer leichten Geste und einem leichten Gedicht, um einen versöhnerischen Schluss hinzukriegen, davongehen. Aber die Situation ist nicht danach und deswegen bin ich umso froher, dass wir heute dich hier hatten und haben.
Schönen
auch,
Dank.
Auch, dass du das aushältst, ja?
Dankeschön.
Ja, also in diesem Sinne für uns hier in diesem Jahr die Reihe meiner Kooperation mit den benannten Einrichtungen erstmal zu Ende, aber natürlich ist vieles thematisch erstmal in die Welt gegangen und ich hoffe, die gekommen sind, können das auch von sich aus weiterführen und unter anderem vielleicht auch Gedichte lesen von Halina Petrosaniak. Vielen Dank.
Danke.